Wir lesen weiter in diesem Kapitel in der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 34 bis zum Schluss. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzeslehrer, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing, der ist getötet worden, und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Und nach diesem stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Einschreibung und machte Volk abfällig sich nach. Auch der kam um, und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Liebe Brüder und Schwestern, auf den ersten Blick wirkt der Rat Gamaliels hier doch recht vernünftig und die Situation rettend. Denn er sagt, wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können. Hätte Gamaliel dem Hohen Rat nicht diesen Ratschlag gegeben, wer weiß, was mit den Jüngern geschehen wäre. Diese Stelle wird deshalb oft so verstanden, als habe Gamaliel die Jünger und den Fortbestand der Gemeinde auf diese Weise gerettet. Diese Schau der Dinge ist auch in der Tat bestechend. Gamaliel war ein frommer Mann, dessen Frömmigkeit sich scheinbar gerade hier bewährt hat. Denn wo die Wogen der Erregung im Hohen Rat hochgehen, da bleibt er ruhig und gelassen, weil er über den Dingen steht. Er lässt sich von den Wogen der Emotion nicht fortreißen. Er ist ein wirklich weiser Mann, voller Lebenserfahrung und Weitsicht. Er ist einfach überzeugt, Gott sitzt im Regiment. Nichts kann seinem Willen und seinen Plänen zuwiderlaufen. Gamaliel ist überzeugt, dass nur das Gute und Wahre Bestand hat und dass alles Böse und Schlechte zugrunde gehen muss. Irgendwie stehen wir sehr schnell auf der Seite Gamaliels und pflichten ihm und seinen überzeugenden Argumenten bei. Denn wir wissen ja auch, Gamaliel war ja nicht irgendwer. Wie wir wissen, war er der theologische Lehrer des Saulus von Tarsus, dem späteren Apostel Paulus. Gamaliel war der Enkel des großen Schriftgelehrten Hillel und jetzt selbst Haupt seiner Schule mit einer liberaleren Auslegung der Tora. Und jetzt hat er seine eigene Schule gehabt. Er war ein ernster, ein weiser und ein frommer Mann, der auch beim ganzen Volk angesehen war. Und das sicher nicht unberechtigterweise. Er hat in der Zeit von 25 bis 50 nach Christo, also während der entscheidenden Jahren des Wirkens, des Sterbens und des Auferstehens Jesu und während der ersten zwei Jahrzehnte der jungen Christengemeinde gelebt. Er hatte innerhalb der Judenschaft ein derartiges Gewicht und einen solchen Einfluss, dass die Nachwelt in der jüdischen Überlieferung mit großer Hochachtung von ihm gesprochen hat. In dem Mishnah-Traktat Sotta heißt es von ihm: Mit dem Tode Rabbi Gamaliels des Alten hörte die Ehrfurcht vor dem Gesetz auf und Reinheit und Enthaltsamkeit starben. Dass er ein Mann von Format und eine Geistesgröße war, das zeigt sich denn auch hier während dieser Ratssitzung in seinem vornehmen Verhalten den Aposteln gegenüber. Während seine Ratskollegen hochgehen, in maßloser Wut ausbrechen, ihre Würde vergessen und entschlossen sind, mit den starkköpfigen Christen kurzen Prozess zu machen, behält Gamaliel einen kühlen Kopf. Als echter Pharisäer nimmt er in seiner Art die Sünde ernst und hält der hohen Versammlung vor Augen, was das wäre, wenn sie hier sich an Gott versündigen würden. Weil diese Möglichkeit immerhin im allerschlimmsten Fall bestehe, rät er, lieber auf ganz sicher zu gehen und geduldig abzuwarten. Doch aus dieser Furcht heraus, sich gegen Gott zu versündigen, kann er aber auch schwer zu einer klaren Stellungnahme kommen. Lieber also nichts tun, als sie am Ende zu versündigen. Darum ist diese Sache nur von Menschen, dann wird sich zeigen, sie wird nämlich vergehen, wie schon so manche aufsehenerregende Neuheit vergangen ist. Und Gamaliel führt dazu aus der jüngsten Geschichte Israels zwei Beispiele von solchem Strohfeuer auf. Und dann kommt er zu dem Resultat, wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr es nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten. Menschlich gesprochen ist eine solche milde Mäßigung wohltuend. Und bewahrt hier einerseits den Rat vor einem unüberlegten Schritt, die Apostel aber vor dem sicheren Tod. Es ist nur zu begreiflich, dass seither Gamaliel von vielen, auch Nicht-Juden, als leuchtendes Vorbild menschenfreundlicher Toleranz hoch verehrt wird. In seinem Über den Dingen stehen ist Gamaliel sicher auch beispielhaft. Denn wie oft geht uns gerade eine solche Haltung ab? Wie oft verlässt uns unsere Frömmigkeit gerade in turbulenten Situationen? Warum vergessen wir so schnell bei kleinen und bei großen Schwierigkeiten im Alltag, dass ja doch alles in Gottes Händen ist? Weshalb haben wir immer wieder so viele Aufregungen und Sorgen? Weshalb so wenig Getrost sein und Sicherheit? Gamaliel war kein Christ, er stand aber souverän über allem. Warum können wir, die wir Christen sind, es oft nicht so wie Gamaliel? Ist es bei uns Unglaube? Ist es Kleinglaube? Ist es Zweifel an Gott und an seiner Allmacht? Gewiss kann das bei uns leider auch oft der Fall sein, wenn wir keine echte Verbindung mit dem Herrn haben. Unser Christsein ist dann nur eine fromme Fassade, eine Selbsttäuschung, aber kein echter Grund, kein tragendes Fundament. Und doch, liebe Brüder und Schwestern, bei aller positiven Betrachtungsweise dieses über den Dingen Stehens bei Gamaliel, muss dahinter, so meine ich, ein dickes Fragezeichen gesetzt werden. Denn hier geht es nicht um irgendein geschichtliches Ereignis jener Zeit, nicht um irgendwelche dickköpfigen, eigenwilligen und unbelehrbaren Menschen. Hier geht es um das Verhältnis Israels zu Jesus Christus. Israel ist auch hier in unserem Text wieder eingeladen, Jesus Christus als ihren Herrn anzunehmen. Allerdings drängen die Juden dahin, endlich zum Messias zu stehen, den sie bisher so kategorisch abgelehnt haben. Ja, Gott treibt sie gewissermaßen in die Enge. Das unbeherrschte Verhalten des Hohen Rates zeigt es, wie Gott sie schon wundgeschlagen und wie er sie wundgerieben hat. Wenn man die ersten Kapitel der Apostelgeschichte bis zu dieser Stelle hin liest, dann hat man den Eindruck, dass Israel immer mehr zu einer Entscheidung genötigt, ja getrieben wird. Soll Israel seinem ursprünglichen missionarischen Auftrag für alle Nationen gerecht werden, dann muss es jetzt endlich zu einer positiven Klärung ihres Verhältnisses zu Jesus Christus kommen. Und für die Gesamtheit des Volkes steht gerade der Hohe Rat, stehen die Schriftgelehrten und Obersten des Volkes. An ihnen liegt es nun, Ja zu Jesus zu sagen oder ihn weiter endgültig abzulehnen. Und deshalb lässt Gott sie nicht aus der Zange. Und deshalb auch die wunderbare Errettung der Jünger aus dem Gefängnis, die unserem Text vorausgeht und wie wir ja schon in der Lesung gehört haben. Hier gibt es keine Neutralität. Hier ist nun eine Entscheidung so oder so fällig. Und Gamaliels Rat ist, entscheidet euch nicht, noch nicht. Ihm persönlich, dem weisen und frommen Ratgeber, ist Jesus hier zum Greifen nahe. Und was tut Gamaliel? Er bleibt Christus gegenüber religiös neutral. Er wählt nicht. Er ist weder für noch gegen Jesus. Er bleibt weiterhin in der Schwebe. Man kann also weise, man kann mild, man kann maßvoll, vornehm, fromm und tolerant sein. Und doch an Jesus Christus vorbei. Man kann eine Geistesgröße sein, ein Mensch von Format, dessen Wort Gewicht hat, aber doch an Christus vorbei. Und das ist eigentlich das Schreckliche, das ist das Tragische in unserem Text. Gamaliel hat seinem Volk hier den denkbar schlechtesten Dienst erwiesen. Er hat hier zur Neutralität geraten, wo es keine Neutralität gibt. Er ist der Mann, der in entscheidender Stunde den Maßgeblichen in Israel geholfen hat, einen Weg um Jesus herum zu finden. Und das ist ein verhängnisvoller Fehler. Der weise Gamaliel, der hier diplomatisch vorgeht, kennt die Schrift. Er kennt Gottes Wort aus dem FF und er erkennt nicht das Gebot der Stunde. Über 300 Prophezeiungen oder Verheißungen gibt es im Alten Testament, die auf Jesus als den Messias hindeuten. Und er versteht und erkennt sie nicht, genauso wenig wie die anderen Schriftgelehrten. Er erkennt nicht, dass Jesus der ist, auf den Israel schon lange wartet. Und darum gibt er den Rat, auf einen anderen zu warten. Und auf diesen furchtbaren Rat haben die Juden gehört. Und sie haben zugewartet. Ein Jahr, viele Jahre, ja sogar 2000 Jahre. Und sie befolgen immer noch in der Mehrzahl Gamaliels Rat und warten in Verblendung. Gamaliel rät hier, weder Ja noch Nein zu sagen. Aber wer ist derjenige wirklich, zu dem hier Gamaliel eine neutrale Stellung einnimmt? Und sobald wir die Frage so stellen, bleiben wir selbst hier keine unbeteiligten Zuschauer mehr. Unversehens werden wir mit in jene Ratssitzung hineingezogen und selbst gefragt, wer ist Jesus Christus für uns? Wer ist er für mich und für dich? Es gibt ja hauptsächlich drei Ansichten, die man als Antwort immer wieder mal hören kann. Jesus, ja, er hat doch nie gelebt. Man sagt dann, durch die Wissenschaft ist erwiesen, dass es überhaupt keinen Jesus gegeben hat. Und man versucht dann, den christlichen Glauben so zu erklären, dass man sagt, viele Christen begannen einfach an ihn zu glauben. Damals wurde mitten aus dem Volk heraus der Mythos von Christus geschaffen. Dieser Mythos wurde anfänglich mündlich formuliert und erst später niedergeschrieben. Und so wurde seit der sogenannten Aufklärung an den Schulen des Abendlandes, auch an theologischen Fakultäten, gelehrt. Und diese Ansicht über das Christentum war ja in den atheistischen Ländern gang und gäbe. Aber auch in sogenannten christlichen Ländern wird diese Auffassung vertreten. Hier und dort nennt man dann die echten Christen Fundamentalisten. Man stempelt sie als solche ab, die von einer Wahnidee besessen sind, denen gegenüber man bisher wohl mitleidig tolerant war. Jetzt aber schon beginnt sie öffentlich zu diskriminieren. In vielen Ländern werden sie verfolgt, in Gefängnisse gesteckt und auch getötet. Aber wenn sich die Vertreter dieser Ansicht auch einen wissenschaftlichen Anstrich geben, können sie sich darauf nicht berufen, dass Jesus nie gelebt habe. Denn die vorherrschende Meinung unter den Juden selbst während der ersten Jahrhunderte unter Zeitrechnung war doch nicht, er habe nicht gelebt, sondern Jesus von Nazareth war ein Unruhestifter, ein Volksaufwiegler und dazu ein Gotteslästerer, wie sie sagten. Da wurde nicht daran gezweifelt, dass er gelebt hat. In der Ergänzung zum babylonischen Talmud, der sogenannten Gemara, heißt es, dass er ein Verlocker, ein Volksaufwiegler gewesen sei, der am Vorabend des Passafestes gehängt wurde. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass jedenfalls für die Verfasser des Talmuds feststand, Jesus von Nazareth hat gelebt und ist tatsächlich ans Kreuz gehängt worden. Das ist für sie historisch belegt. Im Jahr 1913 hat ein deutscher Gelehrter namens Arthur Drews ein Buch mit dem Titel »Hat Jesus gelebt?« veröffentlicht und die Frage verneint. Aber er ist mit seiner Überzeugung allein geblieben aus zwei Gründen. Erstens, weil niemand eine Geschichte wie die des Jesus erfinden kann. Sie hat kein Vorbild in der Welt. Sie sprengt alle Möglichkeiten der menschlichen Fantasie. Und zweitens, weil Jesus von Nazareth nach seinem Tod eine größere Wirkung auf die Menschen gehabt hat als irgendeine andere Persönlichkeit der Weltgeschichte. Und so kommen dann denkende Menschen zu der Ansicht, ja, Jesus hat schon gelebt, er war ein Mensch, er war eine historische Persönlichkeit. Jesus war ein religiöses Genie. Viele vernünftige Europäer und Amerikaner sind denn auch gern bereit, Jesus das höchste Lob zu spenden und ihn für seine hohen moralischen Grundsätze zu preisen. Manch ein Gebildeter kann es sich leisten, ohne gegen den guten Ton zu verstoßen, Jesus neben oder gar über Buddha, Sokrates, Mahatma Gandhi und andere zu stellen. Lass mich aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift zitieren. Da heißt es, in der Zeit der sogenannten Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert wurden zum ersten Mal Berichte geschrieben und gedruckt, in denen bezweifelt wurde, ob ein Jesus von Nazareth wirklich gelebt hat. In unserer Zeit sind Schriftsteller mit gewagten Spekulationen an die Öffentlichkeit getreten. Einer behauptete, Jesus Christus sei zwar am Kreuz gestorben, aber nur, weil eine Verschwörung schiefgelaufen sei. Jesus sei ein politischer Revolutionär gewesen und habe einen Staatsstreich gegen die Römer vorbereitet. Andere moderne Autoren sagen, Jesus war ein Sozialrevolutionär. Soweit diese Zeitschrift. Aber nur die dritte Ansicht über Jesu ist die, die sich mit den Aussagen der Heiligen Schrift deckt. Nämlich, Jesus ist Gottes Sohn. Ja, er ist Mensch und Gott zugleich. Er kam in diese Welt mit dem präzisen Auftrag, durch sein Kreuzesleiden die Menschen vor Gottes Zorn zu retten und durch seinen Ostersieg den Tod zu besiegen. Kein einziger Mensch, auch dieser große Gamaliel nicht, kommt zu Gott ohne über Jesus Christus. Wer zu Gott will, kommt an Jesus nicht vorbei. So wie es die Apostel vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 4 von Jesus schon bezeugt haben, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden. Oder wie es Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So ist also Jesus die Wahrheit. Nicht einer unter vielen, sondern die eine Wahrheit. Und an dieser Stelle sind wir am Ende aller Toleranz. Hier gibt es kein Dulden oder Offenlassen eines anderen Weges zu Gott. Denn es gibt keinen anderen Weg. Hier gibt es nur eine Frage. Stehen wir positiv oder negativ zu Jesus Christus? Neutralität gibt es hier nicht. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein zu Jesus. Klare Linien hatten in unserem Text nur die wutentbrannten Schriftgelehrten des Hohen Rates auf der einen Seite und die Jünger auf der anderen Seite. Gamaliel hatte keine klare Linie. Es sei denn, dass wir seine Toleranz als Gegnerschaft zu Jesus werten. Die Jünger sind intolerant. Ja, sie müssen es sein, denn sie können es nicht lassen, zu bezeugen, was sie gehört, gesehen und mit Händen betastet haben. Die Jünger können nicht tolerant sein, weil sie gegen Gott gehorsam sein müssen. Das ist keine engstirnige Rechthaberei, sondern das ist Liebe. Auftrag zum Zeugnis, zum Bezeugen des Selbsterlebten. Denn dem anderen das einzige rettende Medikament zu verschweigen oder vorzuenthalten, ist ein Verbrechen, ist eine große Schuld. Anstatt Hilfe, billigen Trost zu geben, das ist lieblos. Die Botschaft von Jesus zu verschweigen, zu unterschlagen, ist Irreführung des anderen. Einer verlorenen Welt vorzuenthalten, dass der Erlöser lebt, regiert und wiederkommt, das wäre nicht zu überbietende Lieblosigkeit den anderen Menschen gegenüber. Wenn die Christen auch intolerant sind, ja sein müssen, auf eines verzichten sie unter allen Umständen, nämlich auf die Gewalt. Die Jünger vertreten hier eine Intoleranz des Geistes und der Kraft. Ihre einzige Waffe ist das Wort, das Schwert des Geistes, das Gebet und die Leiden, wie wir schon vor einigen Sonntagen gehört haben. Denn nachdem Gamaliel seinen zweifelhaften Rat gab, heißt es, und sie gaben ihm Gehör, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Die Jünger sind so ganz aller Gewalttätigkeit abgeneigt, dass sie lieber Unrecht leiden, als Unrecht zufügen. Das ist christliche Intoleranz. Dann aber heißt es von diesen ausgepeitschten, gedemütigten Jüngern, sie nun gingen vom Hohen Rat hinweg voll Freude. Ihre Fröhlichkeit ist menschlich nicht fassbar. In dieser Situation ist ihnen die Seligpreisung, die den Verfolgten und Misshandelten gilt, Medikament und Stärkung. Sie freuen sich darüber, dass sie würdig erachtet worden sind, für den Namen Jesu Christi zu leiden. Scheinbar unbelehrbar und unverbesserlich, eben intolerant, gehen sie hin und verkündigen offen weiter, dass Jesus der Christus ist. Wir haben gesehen, Gamaliel sagt weder Ja noch Nein. Er ist weder negativ noch positiv. Er ist Jesus gegenüber indifferent, neutral. Sicher schließt das nicht aus, dass ihm die Jünger vielleicht menschlich leid tun. Vielleicht schämt er sich auch für seine Ratskollegen, dass sie sich so ereifern und in ihrer Wut gehen lassen. Aber Ja zu Jesus sagt er nicht, weil für ihn Christus eben nicht die Wahrheit ist. Darum bleibt er bei den Wahrheiten stehen. Gamaliel ist der klassische Mann der Wahrheiten und Weisheiten. Wahrheiten aber sind nie ganz. Sie sind immer nur Teil einer Wahrheit. Das ist die Weisheit der Menschen, ein Teilwissen. Und deshalb sagt auch Gottes Wort, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Sehen wir uns doch die Wahrheit und Weisheit Gamaliels noch etwas genauer an. Er sagt, nur was von Gott sei, habe in der Welt Bestand. Was aber nicht von Gott sei, das schwinde dahin. Sicher eine Wahrheit, wie ein Pharao und nach ihm auch ein Nebukadnezar und noch manche andere Größen dieser Welt erfahren haben. Aber das ist leider nur halb wahr. Es gibt bekanntlich auch kräftige Irrtümer. Und es gibt Gottlosigkeiten, die sich eines sehr zähen und langlebigen Daseins erfreuen. Das stimmt doch nicht, dass nur das Gute, das Wahre und das Göttliche Bestand auf dieser Welt hat. Und dass alles Böse und Schlechte zugrunde geht. Aus dem Erfolg oder Misserfolg einer Sache kann man Gottes Walten nicht immer erkennen. Weder in der Geschichte noch bei den Einzelnen. Er lässt die Gerechten vom Bösen nicht knechten. Das stimmt doch nicht. Wird nicht von den Frommen im Hebräerbrief gesagt, sie wurden gesteinigt, gefoltert, zersägt, durch Schwert getötet. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach. Derer die Welt nicht wert war, die sind im Elend umhergeirrt, in der Wüste, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde. Das Gute und Wahre hat sich nicht überall durchgesetzt. Tausende und Abertausende von christusgläubigen Menschen wurden getötet, verjagt, in Gefängnisse gesteckt, 15-jährige Kinder um der Taufe willen enthauptet und ertränkt, ganze Länder wurden von Gläubigen befreit. Und diese Aktion Satans ist heute noch weltweit im Gange. Wurden nicht schon immer kleine Völker von den Großen geknechtet und beinahe vernichtet? Denken wir an die Armenier in der Türkei, an die Kurden, an manche Stämme in Afrika, gerade heute in Darfur oder vorher in Ruanda, oder auch die Juden. Wie viele Lebensschicksale gibt es, die das Gerede vom Sieg des Guten laufend Lügen strafen? Und deshalb fällt es uns schwer, Gamaliel nachzusprechen, wenn es aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können. Auf der Erde geschieht leider nicht immer und überall Gottes Wille. Dass trotzdem alles seinen Plänen dienen muss, darauf kommen wir noch zu sprechen. Gottes guter und gnädiger Wille kann durch Menschen ignoriert und entstellt werden. Es ist doch nicht Gottes Wille, dass viele Ehen kaputt gehen und besonders dann die Kinder darunter leiden müssen. Es ist wohl Gottes Zulassung, aber nicht sein Wille. Und Gott will, dass alle Menschen geholfen werde, und viele gehen trotzdem verloren. Gott will Liebe und die Menschen hassen sich. Gott will Frieden, sie aber führen Krieg gegeneinander. Die Bibel ist mit ihren Aussagen gegen Gamaliel. Sie ist nicht optimistisch. Die Bibel sagt ohne Umschweife, dass das Böse zunächst das Feld beherrscht, ja sogar weltweit beherrschen wird. Der Vorsehungsglaube Gamaliels ist ein wirklichkeitsfremder, frommer Optimismus, einer der frechen Lügen Satans, nämlich ein Versuch, durch Toleranz Gott zum Schweigen zu bringen. Oder denken wir an die andere Lüge von frommen Menschen, die sagen, wenn man Jesus hat, ist man happy, da ist man high. Sie verkündigen ein sonniges Christentum, das mit der Bibel nicht im Einklang steht. Und genauso falsch ist die Botschaft der anderen, die sagen, echtes Christsein sei begleitet von materiellem Erfolg. Ein Christ habe Erfolg im Geschäft und sei reich. Aber wie oft klagt doch der Psalmist darüber, dass es den Gottlosen so gut geht und nicht den Frommen. Man kann gottlos sehr alt werden und fromm sehr jung sterben. Der Buddhismus ist älter als das Christentum. Das ist deshalb aber noch kein Beweis für die Wahrheit. Gerade jetzt ist der Dalai Lama wieder in Deutschland. Er ist hier hoch geschätzt und verehrt. Trotzdem vertritt er mit seinem buddhistischen Lamaismus nicht die Wahrheit. Es kann also durchaus etwas von Gott sein und nach kurzer Zeit schon untergehen. Anderes wiederum nicht von Gott sein und dabei Altehrwürdigkeit erlangen. Manchmal scheint es in der Welt das Normale zu sein, dass das Gute untergeht, während sich das Böse behauptet. Wie zum Beispiel bei Kain und Abel damals. Wenn nun auch die Bibel selbst von der Welt und vom Menschen ein pessimistisches Bild zeichnet, ist dann Gott tatsächlich nicht im Regiment? Viele behaupten das ja. Doch Gott macht sich auch diesen Umstand zunutze, dass Menschen gegen seinen Willen sind. Und dann kann er sogar unsere falschen Entscheidungen, sogar unsere Sünden in seine Pläne einbauen, so eigenartig das auch klingen mag. Alles macht Gott seinen Plänen dienstbar. Das ist das große Geheimnis seiner Weltregierung. Und hier dient Gamaliel ohne zu wollen doch der Sache Jesu. Wenn die Juden sich nicht entscheiden, sondern abwarten, so entscheiden sich umso mehr Menschen aus den Nationen für ihn. Wenn später Stephanus gesteinigt wird, blutige Christenverfolgungen einsetzen und die Christen aus Jerusalem vertrieben werden, dann kommt das Evangelium nach Phönizien, nach Syrien, nach Zypern und schließlich nach Europa. Was Josef seinen Brüdern damals sagte, das gilt auch hier. Die Menschen gedachten, es böse zu machen. Gott aber machte es gut. Uns ist oft das Wirken Gottes verborgen. Weil wir menschlich denken, sehen wir nicht in jedem Unrecht, nicht in jedem Unglück, in jeder Gewalttat, wie das Gottes Sache dienen soll. Die Apostel aber gingen fröhlich davon. War das auch nur Optimismus? Sie glaubten dann doch auch nur das, was Gamaliel auch glaubte, nämlich, dass Gott im Regiment sitzt. Gewiss aber hinter dem Optimismus des Gamaliel stand das fromme Wunschdenken von lieben Gott, von einer wirklichkeitsfremden Theorie, während hinter dem Fröhlichsein der Apostel eine Gewissheit stand, die ihnen aus der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn geschenkt wurde. Und sie wussten nun, die Langlebigkeit des Bösen und der Sünde kommt daher, dass Gott so unglaublich langmütig und geduldig ist. Das kann man eben nur im Licht des Kreuzes und im Licht der Auferstehung Jesu erfassen. Die Wahrheit des Weizenkorns das in die Erde fällt und stirbt und erst dann Frucht bringt. Doch diese Osterwahrheit versteht Gamaliel nicht, trotz seiner Gelehrsamkeit. Christus, der die Wahrheit ist, stirbt jung. Er war noch keine 33 Jahre alt, als er am Kreuz starb. Aber Gamaliel glaubt nicht an ihn. Selbstverständlich, liebe Brüder und Schwestern, geht es jetzt letztlich nicht mehr um Gamaliel. Denn wir sind ja nicht zum Gericht über Gamaliel bestellt. Es geht jetzt um uns. Wir selbst sind gefragt. Ich bin gefragt, du bist gefragt, ob dieser Geist des Gamaliels nicht auch unter uns seine verhängnisvollen Früchte trägt. Ob der Pluralismus unserer Zeit nicht auch unser Denken vergiftet. Ob wir auch mit der modernen Religionsmischerei mitmachen. Es wird ja überall Toleranz gefordert. Denn man will ja keinem wehtun, außer uns Christen natürlich. Der deutsche Kardinal Kaspar hat da schon recht, wenn er zum Dialog der Christen mit den Moslems sagt, das ist kein Dialog, wenn wir im vorauseilenden Gehorsam einknicken und kapitulieren, wenn wir unsere Überzeugungen und Werte verstecken, Kreuze abhängen. Das ist charakterlose Selbstverleugnung. Soweit Kaspar. Vor lauter Toleranz und Dialogbereitschaft verraten wir unseren christlichen Glauben. Gamaliel hat mit seinem Rat tolerant und elegant seinem Volk an Christus vorbeigeholfen. Ein furchtbar schwerwiegender und schicksalsträchtiger Dienst. Aber wie gesagt, auch wir sind gefragt. Haben wir noch nie mitgeholfen, dass Menschen an Christus vorbeigekommen sind? Durch unser Verhalten oder dass wir kein Zeugnis gaben? Haben wir anderen nie den Glauben an Jesus als den Herrn schwer gemacht? Gamaliel hielt sein Volk von der einzigen Hilfe zurück. Und weil der Mensch die Wirklichkeit schwer ertragen kann, gab er als Ersatz billigen Optimismus. Was aber Israel gebraucht hätte und was wir brauchen, ist Gewissheit. Und sie ist mehr als frommer, billiger Vorsehungsglaube. Gewissheit ist ein Hineingenommensein in den Sieg des Christus, ja eine Teilnahme an seinem Sieg. Jeder Optimismus, mag er noch so fromm sein, zerbricht an der Realität unserer Existenz. Und deshalb werden so viele Menschen dann irre an dem lieben Gott. Aber Gewissheit zerbricht auch unter den Drohungen und den Peitschenhieben nicht, wie wir bei den Jüngern sehen, weil sie ihr Fundament im Sieg des Christus haben. Und an ihm kann keine Macht dieser und jener Welt etwas rütteln. Diese Gewissheit gibt Gott dem, der an Jesus als seinen Erretter und Herrn glaubt, aber nicht nur als mündliches Bekenntnis, sondern auch dann immer wieder in seinem Leben der Heiligung und der Hingabe. Und ich denke, liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute gesehen, dass man sich nicht nur mit brutaler Gewalt, nicht nur mit massivem Druck der Drohung gegen Gott und sein Wort stellen kann, sondern auch mit einer doch so menschenfreundlichen Toleranz und Neutralität. Der Herr möge uns davor bewahren, dass wir vor lauter Toleranz und Verständnis den anderen das Lebensbrot vorenthalten, das sie vor dem ewigen Tod retten würde. Lernen wir von den Jüngern und von ihrer Intoleranz, die kaum entlassen, nicht aufhörten, weiter jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Dazu helfe uns der Herr. Amen.